Seit einiger Zeit finde ich auf Verpackungen oder an Wänden in Supermärkten immer häufiger den Slogan der Umwelt zuliebe. Wenn ich solche Dinge kaufe, fühle ich mich besonders gut. So nach dem Motto, ich tue etwas Gutes für die Umwelt, etwas Gutes für andere Menschen durch die Art und Weise, wie ich einkaufe. Also je ökologischer, je grüner, je pflanzlicher, je nachhaltiger und je recycelter mir etwas angepriesen wird, desto besser. Die Lieferanten und die Produzenten werden sich schon was dabei gedacht haben, das draufzuschreiben. Das Gute ist, ich brauche dann nicht mehr nachzufragen. Wenn Sie jemand darum bitten würde, Ihren Lebensstil zu verändern, weil es für einen anderen Menschen existenziell wäre, für Sie selbst aber nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick, was brauchte es, dass Sie trotzdem handeln? Ich werde heute einige Fragen stellen in meiner Predigt, einige Dinge, die mich selbst sehr beschäftigen. Und wo ich nicht sagen könnte, dass ich mit bestem Beispiel vorangehe, sondern mittendrin stecke in diesen Fragen. Genauso wie ein reicher junger Mann, der eines Tages zu Jesus kam und eigentlich den Eindruck machte, dass er durch die Art, wie er lebt, längst seinen Beitrag leistete. Ein Mensch mitten in der Gesellschaft, alles gut. Aber es quälte ihn eine Frage. Und die möchte ich jetzt gerne mit Ihnen zusammen lesen. Aus Markus Kapitel 10, Abvers 17. Ich lese nach der Neues Leben Bibel. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Jetzt kommt ein schöner Satz. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eines fehlt dir noch, sagte er. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Wenn ich diese Szene hier so auf mich wirken lasse, habe ich den Eindruck, dieser Mann steht ganz schön unter Druck. Und er wirkt total verunsichert. Kein Wunder, denn die Frage, die er stellt, ist ja absolut wesentlich. Guter Meister, also wenn es jemanden gibt, der mir diese Frage, die ich jetzt habe, wirklich beantworten könnte, wenn es jemanden gibt, der das schon sozusagen vollkommen lebt, dann bist du das. Also sage mir, was kann ich noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ehrlich gesagt, klingt für mich diese Frage wenigstens auf den ersten Blick ziemlich selbstbezogen. Was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? Also wie wird es mir ergehen? Ich möchte in den Himmel, dafür tue ich alles. Das Versprechen des ewigen Lebens hat eigentlich noch eine ganz andere Dimension. Nicht das, was kommt, sondern das, was der Mann aus Nazareth begonnen hat, als er kam, als Gott Mensch wurde. Jesus sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier und jetzt ist Reich Gottes. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum Jesus sofort damit beginnt, hier die Gebote zu zitieren. Die Gebote kennst du. Und wenn ich das hier so lese, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter, dann habe ich den Eindruck, Jesus beschreibt hier das Verbindende zwischen uns Menschen. Ausdruck unser aller Sehnsucht. Denn wir alle sehnen uns danach, anerkannt zu sein und leben zu dürfen. Wir alle sehnen uns nach lebendigen, haltbaren Beziehungen. Lügen und Betrügen tut uns weh. Und für unsere Entwicklung, auch als Erwachsene, ist es gut und hilfreich, wenn die Beziehung zu unseren Eltern geklärt ist. Und alle, die ich kenne, wünschen sich Anerkennung und Frieden. Das heißt, es geht hier um Bedürfnisse, die uns alle miteinander verbinden. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir von Gott alle als ein sinnvolles Ganzes geschaffen sind, dann geht es immer dann, wenn es um mich geht, auch automatisch wieder um dich und um uns alle. Also, lieber reicher Mann, stell die Frage doch noch mal anders. Jesus, was brauchst du von mir, dass der Einflussbereich deiner Liebe durch die Art, wie ich lebe, uns allen Menschen verfügbarer wird und erlebbarer? Jesus, was kann ich tun, dass durch meinen Lebensstil deine Werte für alle Menschen erlebbarer werden? Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Ja, da muss ich selbst bei stöhnen, wenn ich das höre. Denn ich höre hier, Carsten, verlass deine Komfortzone und wende dich den Menschen zu. Verlass deine Komfortzone und wende dich nochmal ganz neu den Menschen zu. Und dabei geht es, so verstehe ich Jesus hier, am allerwenigsten als erstes um die Frage nach meinem Heil. Denn mein Heil ist geklärt. Gerettet hat Jesus uns am Kreuz durch seinen Tod und seine Auferstehung, ohne unsere Taten. Das heißt, alles, was ich jetzt tue, tue ich, weil ich gerettet bin. Das Gute daran ist, wenn ich mich einem anderen Menschen zuwende, tue ich das nicht mehr für mich, weil ich ja irgendwie in den Himmel muss, sondern kann mich ganz natürlich dir, meinem Nächsten zuwenden. Verkaufe alles, was du hast und gib. Setze etwas ein. Es scheint, als hätten wir Menschen Gottes Auftrag zur Bewahrung und Bebauung der Schöpfung aus dem ersten Buch Mose irgendwie verstanden als so eine Trennung zwischen uns und der Schöpfung. So die Schöpfung als Gegenüber. Und ich finde, dieser Slogan der Umwelt zuliebe legt das auch irgendwie nah. Also hier bin ich und da ist die Umwelt und ich tue jetzt etwas für die Umwelt. Aber eigentlich, wenn ich das so nachlese auf den ersten Seiten der Bibel und eigentlich das ganze Buch hindurch, wird mir klar, Gott hat uns zusammenhängend geschaffen. Adam heißt Erdling, von der Erde genommen. Also, wie könnten wir nicht mit der Erde verbunden sein, von der wir gemacht wurden? Alles, was wir dieser Welt antun, tun wir uns selbst an. Und alles das, was wir der Schöpfung und den Menschen Gutes tun, das tun wir uns selbst Gutes. Und das ist Beziehungsarbeit. Denn so wie ich lebe, das hat Auswirkungen weltweit. Ist mir das wirklich bewusst? Deswegen gibt Jesus diesem Mann auch als Antwort auf seine Frage gleich einen Auftrag mit. Also gib dich nicht zufrieden mit dem, was du schon tust. Und schaue weg vom Buchstaben. Denke nicht an deine Pflicht, was du müsstest, könntest, solltest, sondern lass dich ein auf den Gott, durch den wir alle miteinander verbunden sind, und öffne dein Mitgefühl voller Anerkennung und Respekt, indem du dich zuwendest. Ja, und genau das löst zumindest in mir und wahrscheinlich auch in vielen von Ihnen so eine gehörige Portion Ambivalenz aus. Vielleicht wissen wir heute, auch durch das Internet, viel mehr als je zuvor, welche Auswirkungen das, was wir tun und wie wir leben, auf die ganze Welt hat. Und dann reden wir oft darüber, überlegen, was wir tun könnten. Ich lese total gerne schon seit Jahren das Greenpeace-Magazin, lass mich inspirieren. Ja, und manches setze ich auch um. Oder freue mich, wenn mich jemand beruhigt und sagt, ja, Carsten, du machst doch schon genug. Jetzt übertreib's mal nicht. Und dann leben wir doch so weiter wie bisher. An dieser Stelle, wenn ich darüber nachdenke, tut es mir gut, dass der Text hier sagt, dass Jesus diesen Mann voller Liebe anschaute. Nachdem er gesagt hatte, ich tue doch schon genug, ich mache doch schon alles. So, ich hätte in der Position gesagt, Jesus, klopft mir auf die Schulter, alles ist gut. Ich bin auch brav und mach weiter, wie es geht. Aber bitte fordere mich nicht zu sehr heraus. Es soll gemütlich bleiben. Und Jesus sieht diesen Menschen mit voller Liebe an. Liebe bedeutet, ich sehe dich und ich verstehe, was in dir vor sich geht. Ich habe Verständnis. Ich sehe auch dein Dilemma. Er weiß, was ich alles nicht hinkriege und was ich gerne hinkriegen würde. Und dass mein Kopf viel weiter ist als meine Hände. Und dann, nach dieser oder mit dieser ersten Reaktion der Liebe, kommt der Auftrag. Und der ist dann wieder total logisch für mich. Weil du geliebt bist, geh und liebe. Weil du geliebt bist, geh und liebe. Und zwar durch die Art und Weise, wie du redest, wie du denkst und wie du handelst. Werden wir konkret. Und das, was ich jetzt in den nächsten Minuten Konkretes andeute, ist wirklich nur eine Andeutung. Ich wünschte, Sie würden alle nach dieser Predigt von Ihrem Sofa aufspringen und weiter denken, weiter überlegen, was kann ich tun? Was ist dran? Jesus, wo brauchst du es, dass ich mich öffne und mich voller Respekt zuwende? Deutschland exportiert jährlich gut 1 Million Tonnen Plastikabfälle im Wert von 325 Millionen Euro. Mit gut 180.000 Tonnen wurde die größte Menge deutschen Plastikmülls 2019 nach Malaysia exportiert. Und dort soll es laut Greenpeace eigentlich zu Recyclingkunststoff verarbeitet werden, landet aber häufig auf riesigen Müllbergen am Rande der großen Städte, in Flüssen oder im Meer. Und damit, und das ist ein Satz, der hat mich echt sehr erstaunt, mit dieser Menge an Plastikmüll verschifft die Exportnation Deutschland rein vom Gewicht her mehr Müll als Maschinen. Ich lese ein kurzes Zitat von einer Website der Süddeutschen Zeitung über einen Mann, der in den Randbezirken von Kuala Lumpur in Malaysia in der Nähe so eines Müllberges lebt und mit dem Kameramann über einen Müllberg geht und dort wühlt. Er wühlt sich durch einen großen Haufen Müll, dessen Aufschriften ihm nicht viel sagen. Speisekartoffeln steht auf der Hülle geschrieben, vorwiegend festkochend. Daneben leuchtet ein rotes Tütchen, auf dem ein junges Gesicht strahlt. Kinderäneukal, Wildkirsche. Und was ist das? Er zupft eine dunkelrote Tüte heraus. Idusho Gala Nummer 1. Ist das Deutsch? Fragt Gahn. Japanisch sieht anders aus. Ich bin mir dessen nicht bewusst, wenn ich meinen gelben Sack an die Straße stelle. Und vielleicht gibt es jetzt unter Ihnen einige, die sagen, ich will das nicht wissen. Das halte ich kaum aus. Ja, und unser Wegschauen hilft den Menschen, die das so direkt betrifft, wie diesen Mann hier, auch nicht. Wer ist meine Nächste? Wer ist mein Nächster? Was wir essen, kommt schon lange nicht mehr nur aus unserem eigenen Garten. Und diejenigen von Ihnen, die das aber von sich sagen können, das finde ich super. Höchster Respekt, eigener Garten. Das kostet Zeit und Aufwand. Und das, was wir essen, kommt auch schon lange nicht mehr einfach nur vom Bauern nebenan. Bananen baut hier auch niemand an. Und immer nur regionales Essen, das will ich auch nicht. Baumwollplantagen hier in Mitteleuropa habe ich auch noch nicht gesehen. Also, was spürt meine Nächste in den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste von meiner Nächstenliebe? Oder der Teenager in den Nähfabriken Pakistans und Bangladeschs? Sie verbringen ihren Alltag auf eine Weise, damit ich hier und jetzt zu jeder Zeit und günstig, vor allem günstig, bekomme, was ich gerade möchte. Erik Schlosser schreibt, vielleicht wollen wir die Wahrheit nicht kennen, weil wir es sonst nicht mehr kaufen würden. Das Leben im Reich Gottes, hier und jetzt, hat viel mit unserem Essen und unserem Trinken zu tun, unserem Konsum. Und es geht hier um viel mehr als um eine Verunreinigung meiner selbst, indem ich mich bestimmter Speisen enthalte. Es geht hier um einen, ja, auch kulinarischen Lebensstil, der durch die Art und Weise, wie ich konsumiere, anderen, allen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Indem sie zum Beispiel nicht für Hungerlöhne nach wie vor wie Sklaven schuften müssen. Oder Tiere in einer Weise gehalten, gemästet und getötet werden, dass wir uns versündigen an dem, was Gott geschaffen hat. Unser Konsumverhalten hat etwas zu tun mit diesem Satz, und dann komm und folge mir nach. Mein Konsumverhalten ist eine geistliche Übung, weil es um Liebe geht. Das heißt, durch mein Verhalten werden Gottes Menschen, Gottes Ackerböden, Gottes Tiere, Gottes Wälder und so weiter und so fort zerstört. Aber eigentlich, wenn ich in mich hineinspüre, möchte ich verbinden, möchte ich erhalten, möchte ich mich zuwenden. Das ist meine eigentliche Sehnsucht. Der Mann in unserer Begebenheit, der Jesus begegnet, wandte sich ab und ging. Und der Text sagt, denn er war sehr reich. Wir haben das Gefühl, wenn ich es mal auf uns übertrage, wenn wir bleiben, können wir diese Herausforderung Jesu kaum aushalten. Und ich frage mich, wie kommen wir eigentlich auf die Idee? Oder wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass ich, wenn ich mich dieser Herausforderung, also mein Lebensstil, zu verändern, an genau dieser Stelle, wie ich sie gerade beschreibe. Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass wir verzichten müssen? Wenn wir uns in die Rolle dieses Mannes versetzen, dann merken wir doch eigentlich, wir könnten etwas einsetzen. Wenn Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, dann sagt er, setze etwas ein, mache etwas mit dem, was du hast. Und ich habe auch gelernt in der Schule, in Mathe, war ich zwar nicht richtig gut drin, aber ein paar Sachen habe ich doch verstanden. Wenn ich etwas einsetze, dann vermehrt es sich. Dann wird es mehr. Dann haben alle etwas davon. Und dann verliere ich eigentlich gar nichts. Wir sind reich an Bildung. Informieren wir uns doch, machen wir uns doch schlau über die Lebens- und Arbeitsbedingungen, über die Produktions- und Handelsbedingungen der Dinge, die wir kaufen. Wahrscheinlich werden wir dann, ja, für so manchen Tee oder so manchen Kakao oder so manchen Kaffee wesentlich mehr Geld ausgeben als bisher. Weil wir darauf achten, dass die Menschen, die das für uns produzieren, davon gut leben können. Wir haben neulich unser Schlafzimmer renoviert und haben wieder mal gemerkt, wie voll unsere Kleiderschränke sind. Ja, fair gehandelte Baumwolle ist wesentlich teurer. Und wenn es wesentlich teurer ist, kann ich mir vielleicht nicht mehr 5 Hosen leisten, sondern nur noch 2. Und prompt habe ich mehr Platz im Kleiderschrank. Ich habe etwas davon. Wenn ich wegschaue von der Masse und reduziere. Und wenn wir die doppelt so teure Tafel Schokolade nicht gleich direkt verputzen, weg damit, essen, sondern sie nach und nach genießen und viel länger brauchen, bis sie alle ist, hat nicht nur unser Geldbeutel etwas davon. Die Arbeit an der Umstellung unseres Lebensstils ist etwas, das wir nicht delegieren können. Verändern können wir uns nur selbst. Und der Auftrag lautet für uns alle gleich. Das Neue, üben, üben, üben. Und dabei lernen wir, das ist mein Erleben, neu zu spüren, was wir wirklich brauchen. Wir lernen, genügsamer zu sein. Und ich kann sagen, wir brauchen weniger. Weniger Eile, weniger gleichzeitig und schnell, schnell. Ja, ich weiß, dass der Einkauf auf dem Wochenmarkt mit dem ein oder anderen Schnack verbunden mehr Zeit braucht, als einmal schnell durch den Rewe fegen. Aber als ich mich letzten Freitagmorgen, obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte, mit einem Freund auf unserem Wochenmarkt traf und wir gemeinsam ein bisschen einkauften, ein bisschen redeten, das war Lebensqualität. Und ich habe die Aufgaben, die ich an dem Tag zu schaffen hatte, trotzdem geschafft. Weniger Fast Food, weniger Ablenkung, weniger Verlangen. Stattdessen langsamer, bewusster wahrnehmen, echt sein, Zeit mitbringen, Stille, Gemeinschaft und auch Muße. Das bringt auch mit sich, dass wir langsamer einkaufen, aufhören, direkt spontan zu kaufen. Ich sehe etwas, zack, muss ich haben, kaufe ich, schon bezahlt. Sondern, dass wir vielleicht diesen Impuls, es sofort haben zu wollen, noch einen Augenblick länger standhalten und uns kurz diese Frage stellen, brauche ich es wirklich? Und dann sehen, was passiert. Ganz ehrlich, für mich ist das Ausdruck von Freiheit. Mich einfach nicht so diesem Konsum hinzugeben, mitzumachen, wie es alle machen. Da möchte ich gern wie ein lebendiger Fisch gegen den Strom schwimmen und erstmal spüren, was in mir passiert, bevor ich diesem Impuls kaufen, haben wollen, nachgebe. Da habe ich ganz viel von, für meinen eigenen Lebensstil. Und das tut so vielen Menschen mit mir zusammen gut. Bevor der reiche Mann schockiert abdreht, gab Jesus ihm noch ein Versprechen. Und er sagt hier, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Hier geht es nicht um Belohnung. Jesus ist kein Kapitalist, der erklärt, warum es sich denn lohnt, so zu leben und was wir am Ende dann davon haben. Sondern Jesus spricht hier von dem, woran mein Herz hängt, was mein Herz erfreut. Und das habe ich hier für mich aufgeschrieben. Der Schatz ist die Freude an der gemeinsamen Freude mit allen anderen. Wenn wir uns gemeinsam freuen können über die Freude aller, das trifft irgendwo hier drin auf eine tiefe Sehnsucht, die ich für uns als ganze Schöpfungsfamilie habe. Verbunden, liebevoll handeln hat für mich darum überhaupt gar nichts zu tun mit verzichten müssen. Unsere Bedürfnisse und unsere Sehnsucht nach Geborgenheit und Anerkennung verbinden uns dafür alle viel zu sehr. Also, welcher ist mein nächster Schritt? Ich möchte etwas vorschlagen, für mich genauso wie für Sie. Das nächste Mal, wenn wir einkaufen gehen, lassen Sie uns doch genauer hinschauen. Vielleicht überlegen, ob es auch einen leckeren Joghurt gibt, der nicht in Plastik verpackt ist, sondern in einem Pfandglas. Ich habe zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, immer so einen kleinen Plastikkorb dabei, in den ich das lose Gemüse und das lose Obst packe. Und habe gemerkt, Paprika lose gekauft, ohne diese Plastikfolie drumherum, das spart einige gelbe Säcke in der Woche. Ja, vielleicht nicht in der Woche, aber im Monat. Also was ich sagen will ist, es braucht vielleicht immer erstmal nur so einen nächsten Schritt. So die Freude daran, was gucke ich diese Woche nochmal genauer mir an. Nicht gleich von heute auf morgen, zack, neuer Lebensstil. Ich wäre sehr traurig darüber, wenn Sie nach dieser Predigt ein schlechtes Gewissen hätten und sofort denken, was soll ich tun? Zu viel. Nein, Schritt für Schritt. Vielleicht auch im Austausch in der Familie oder mit den Nachbarn oder den Freunden in der Kirchengemeinde. Was macht ihr? Was machen wir? Die Ideen zusammenschmeißen. So sind wir alle gemeinsam im Üben. Und Schritt für Schritt verändert sich immer ein bisschen. Und ich brauche Zeit, weil ich merke, mein Kopf und mein Herz, wie ich das eben schon mal andeutete, ist viel weiter als meine Hände und meine Beine. Aber wenn Jesus mich braucht, möchte ich mich nicht wegdrehen und gehen, weil ich denke, schon genug zu tun. Ich möchte sein Reich bauen, hier und jetzt, weil ich die Liebe, die er uns versprochen hat, mit seiner neuen Welt, wenn er wiederkommt, weil ich diese Liebe jetzt schon ein Stück weit, so wie ich das kann, da wo ich lebe, verwirklichen will. Und da würde ich jetzt gerne noch mit Ihnen zusammen für beten, dass uns der Heilige Geist da inspiriert. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesem Mann hier mit Liebe begegnest, mit Verständnis. Ich danke dir dafür, dass dein Auftrag an uns nicht ein hartes, mach's gefällig, sonst gibt's Ärger ist, sondern dass du uns mit deiner Liebe berühren willst bei unseren eigenen Bedürfnissen. Und unseren Sehnsüchten, die uns als ganze Menschheit, als ganze Schöpfung miteinander verbindet. Und ich danke dir, Jesus, dass du weißt, wo jede und jeder von uns, die jetzt gerade zuhören, und ich auch, an welcher Stelle wir jetzt gerade sind. Und dass du uns darin begleitest, unseren nächsten Schritt zu tun, als geliebte, gerettete Menschen zu lieben. Auch in unserem Konsumverhalten, unserem Lebensstil. Und ich bin gespannt, was wir da miteinander erleben werden. Amen.